Freue mich, dass ich wieder mal unter euch bin und sein kann, ihr lieben Geschwister. Und so will ich den Text meiner Predigt lesen. Er steht im ersten Brief des Paulus an seinen jungen Bruder und Mitarbeiter Timotheus, Kapitel 2, in den Versen 1 bis 6. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen zuerst tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit, denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Wir bitten dich, Herr, dass du wirkst und redest unter uns. Bitten dich um deinen Geist, dass er uns ganz erfülle. Lege du selbst deine Hand auf jeden Einzelnen und segne ihn. Amen. Amen. Da hilft nur noch beten, sagen die Leute. Wenn alles zu spät ist, wenn sie sich keine Lösung mehr denken können. Wir sehen aus unserem Text, es ist genau umgekehrt, richtig? Zuerst wird gebetet und nicht zum Schluss. Und zwar nach seinem Willen und nach seiner, aus seiner Kraft. Denn gebetet wird ja haufenweise zu allen möglichen Göttern und in allen möglichen Haltungen. Es geht darum, richtig zu beten. Und da will ich zum Eingang euch auf ein Buch aufmerksam machen. Die Pharisäerfalle. Ich rate euch, lest es mal. Ich lese ein kleines Stückchen. Es ist Ironie, dass Jesus die biblisch gewieften Pharisäer, einen Moment, bin ich hier richtig? Das ist auch gut, aber ich muss hier, ich habe das verschlagen. Wenn man die Wurzeln der Pharisäerbewegung einmal historisch betrachtet, sind auffällige Ähnlichkeiten mit der Reformationsbewegung erkennbar und Parallelen zur evangelikalen Bewegung von heute, zu uns. Während die Geistlichkeit und die religiöse Kultur des Judentums sich zunehmend in weltliche Richtung bewegten, schon damals, formierte sich eine Gruppe frommer Juden als Volk des Wortes Gottes, um die Identität der Juden als Volk des Wortes Gottes wieder einzufordern. Sie waren entschlossen, zur Schrift zurückzukehren. Diese biblischen Puristen, also die es ganz rein und heilig meinten, spielten eine wesentliche Rolle bei der Gründung neuer Glaubenszentren der Synagogen. Dort konnten die Juden sich ganz genau auf das Wort Gottes, mit dem Wort Gottes befassen und es auf jeden Aspekt ihres eigenen Lebens anwenden. Sie waren die Hauptbefürworter einer stark schriftorientierten Ausbildung und Erziehung. Die Pharisäer machten die Verantwortung jedes einzelnen Juden, nicht nur der Priester und der Schriftgelehrten, geltend, das Gesetz zu kennen und zu praktizieren. Man könnte vielleicht sagen, dass sie zu den ersten gehörten, die das Priestertum aller Gläubigen vertraten. Außerdem protestierten sie gegen die Verdorbenheit der überkommenen Religion und widerstanden dem Humanismus ihrer Zeit, dem damaligen Hellenismus. In dem sich daraus ergebenden Kulturkampf klammerten sie sich hartnäckig an den Glauben der Väter. Sie wollten eine Religion wieder reinmachen, die zu sinnlosen Ritualen verkommen war, wollten ein geheiligtes Leben führen. Sie praktizierten treu ihren Glauben und wurden dafür oftmals verfolgt, Konservative jeder Glaubensrichtung wären heute sehr beeindruckt von solchen Leuten. Diese respektablen Wurzeln der Pharisäer waren jedoch nicht der einzige Grund für ihren religiösen Ruhm. Sie bauten ihr Leben auf der stabilen Grundlage des Wortes Gottes auf. Die Pharisäer glaubten, wie wir noch sehen werden, an die richtige Lehre, wollten nach dem Wort der Wahrheit leben, waren entschlossen, ein gerechtes Leben auf biblischer Grundlage zu führen. Das waren die Pharisäer. Außerdem gab es natürlich auch noch allerhand Heuchler unter ihnen. Aber merkwürdig, merkwürdig, der Herr Jesus sagt zu dem ganzen Volk der Pharisäer, ihr Heuchler. Und die schärfsten Worte, die ihr überhaupt findet zu irgendeiner Gruppe seiner Zuhörer, die findet er ausgerechnet gegenüber den Pharisäern. Das muss doch was bedeuten. Die Zöllner und Huren, die kommen doch ganz gut weg. Vergleichsweise mit diesen haarsträubenden Worten, nicht? Ich will das gar nicht alles wiederholen. Die schärfsten Worte, sagt er, gegen die Pharisäer. Und das hört sich doch aber alles ganz gut an, was die da so machen. Da merkt man doch förmlich, du liebe Zeit, das ist ja beinahe wie bei uns. Was fehlt den Pharisäern? Warum ist der Herr so unglaublich hart gegen die? Was meint ihr wohl? Sagt's mir. Was fehlt ihnen?
Sie erkennen ihn nicht.
Das Herz irgendwie.
Die Ehrlichkeit.
Sicherlich waren die ehrlich. Und die waren mit ganzem Herzen dabei. Was fehlt ihnen? Ich bin überzeugt, da waren auch Demütige. Was fehlt ihnen? Na, überlegt eine Weile. Sie hatten nicht den Herrn Jesus. Sie lehnten den Herrn Jesus ab. Und deswegen war ihr ganzer toller Glaube nichts. Und weil er so fatal nach Glauben aussieht, nach echtem Glauben, waren die die Hochgefährdeten. Nicht? Ein Zöllner, eine Hure und ein Zöllner, die konnten sich gar keine Illusionen machen. Die wussten, dass das nicht richtig war. Aber der Pharisäer, der so hochgradig religiös war, der konnte sich Illusionen machen. Der konnte sich sagen, was brauche ich diesen Jesus? Denn alles, was einer probiert mit religiösem Eifer, aus eigener Kraft, ist alles vor Gott verseucht und nix. Es ist alles vermischt mit Egoismus und Selbstverwirklichung und großem Rauskommen und ich weiß nicht was alles. Und das Gefühl, ich mache das doch richtig gut. Es taucht alles nichts in der Wurzel. Und er wird noch ein frommer Religiöser, noch ein frommer Religiöser, bewundernswerter Kirchenbesucher, als dass er sich aufgibt und sich in die Arme Jesu fallen lässt, wie der verlorene Sohn in die Hände des Vaters, dass er sagt, ich bin pleite, es taucht ja nichts, was von mir kommt. Ohne Jesus und seinen Geist sind wir überhaupt nicht fähig zum Gebet. Römer 8, Vers 26, der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt. Das muss im Grundsatz gelten. Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt der Herr. Schon gar nicht beten. Herr, schenke mir ein einfältiges Herz und in dieser einen Falte nimm du Wohnung. Reinige mich, erfülle mich damit ich heilige Hände aufhebe zu dir. Zuerst wird gebetet, aus dieser Haltung. Überprüft euch mal, wie tief der Pharisäer in jedem von uns sitzt. Wie viel wir auch noch beten als Pharisäer. Deswegen rate ich euch, studiert mal dieses Buch. Das ist unglaublich. Warum, und da versteht man auch immer besser, warum der Herr also mit Hämmern auf diesen Punkt schlägt. Sagt, nein, 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 um Gottes Willen, nicht aus euch, sondern aus mir. Und so können wir jeden Morgen antreten und sagen, Herr, nicht ich, du. Du allein, erfülle mich, reinige mich, heilige mich. Und alles soll aus deines Geistes Kraft geschehen. So, und dann geht das x-mal schief am Tag und wir bitten ihn um Vergebung und er stellt uns wieder auf die Füße und er füllt uns wieder mit seinem Geist. Und die Erfüllung mit dem Geist, die ist immer wieder aus Neuem nötig, wie wir wissen. Nicht? Wenn ihr in der Apostelgeschichte lest, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist zu Pfingsten, blättert drei Seiten um, Kapitel 4 heißt es, sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Schon wieder mal was nötig, wo man richtig merkt, wie das also wieder absackt, wie es wieder nötig ist, den Herrn aus Neue anzurufen. Und dann wird es natürlich auch ganz furchtbar übersichtlich, fruchtbar übersichtlich. Bist du wie ein Kind, das immer die Arme aufmacht und sagt, Herr, nicht ich, du. Und du gibst mir Schwung und du wirst jetzt mit mir. Wie heißt sie noch? Fahren? Oder wie war das? Du wirst mir in der Schule so richtig Schwung geben und es wird vorwärts gehen. Aus deines Geistes Kraft. Ja. Also zuerst Gebet und nicht zum Schluss, wenn nichts mehr klappt. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Hat ein berühmter Mann sehr richtig gesagt. Christen beten für alle Menschen, denn Gott will ja, dass allen Menschen geholfen werde. Und nun nenne ich mal nur die, die wir leicht verdrängen und vergessen, die uns unangenehm sind, wahrscheinlich nicht nur uns. Und dann wollen wir mal uns verhalten wie liebe Eltern, die kümmern sich um ihr schwierigstes Kind auch am meisten. Und so wollen wir uns also um die Schwierigen in unserer Umgebung, in der Familie, in der Nachbarschaft besonders kümmern, besonders lieb sein zu ihnen. Und das geht natürlich am besten, wenn wir das so machen, dass wir sagen, Herr, nicht ich, du gehst mit mir, du gehst mit deiner Liebe zu diesem Menschenkind hin. Und da gibt es ja wirklich unangenehme Zeitgenossen, nicht? Bei uns kam eine ganze Weile immer jemand, der trank sich vorher noch eine Buddel Bier, damit er Mut hatte, und dann kam er in den Gottesdienst. Und dann stank er natürlich auch noch aus allen Knopflöchern, weil er sich ewig nicht gewaschen hatte. Und dann stand er dann auch mal auf und sagt, Pastor, was du da erzählst, das ist ja der letzte Blödsinn. Dann sackt er wieder zusammen und das waren tolle Gottesdienste. Kümmerst du dich und hast du lieb solche Leute? Daran entscheidet sich, ob eine Gemeinde gut bürgerlich ist, um nicht zu sagen, stinkspießbürgerlich, alle Ehren wert. Und wenn dann so einer kommt, dann rümpft man die Nase, schon ist er rausgemobbt. Der traut sich erstmal gar nicht hin zum Schluss. Von einer Gemeinde erwartet der Herr, dass sie sich um die unangenehmen Leutchen kümmern. Und da sind die Verkehrten und Wunderlichen. Das ist ja auch so ein schönes Wort, nicht? 1. Petrus 2, Vers 18. Seid untertan der Obrigkeit auch den Wunderlichen, den Sonderbaren, Vorgesetzten. Jetzt sind wir bei den schon ein Stück weiter bei den Vorgesetzten, den Ausbildern, den Chefs. Und so mancher ist ja wirklich schwierig. meine ältere Tochter kam am ersten Tag der praktischen Ausbildung in einer Großküche nach Hause, fing an zu weinen und sagte, da gehe ich nie wieder hin. Ja, was war los? Ihre Ausbilderin, eine wahre Hexe, hatte ihr also gleich zu Beginn erklärt, wie unmöglich sie sei und hat ihr ein großes Loblied von ihrer Vorgängerin erzählt. Und also sie kam zurück am Boden zerstört. So, eine wunderliche Ausbilderin, kann man da wohl sagen. Eine sonderbare Ausbilderin, nicht? Fern von jeder Pädagogik. Na, dann haben wir gebetet, dann hat sie sich beruhigt und dann haben wir einen Kriegsplan aus dem Geiste Gottes geschmiedet. Und dann haben wir gesagt, also, die hat dich gar nicht gemeint. Denn die kennt dich ja noch gar nicht. Sondern die hat vermutlich Ärger mit ihrem eigenen Mann gehabt, schätzen wir mal. Oder die hatte Migräne. Oder also die musste sich irgendwie Luft machen. Und dann ist so einer, der nun also so ein armes Opfer ist, das noch von Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Das ist dann gerade der richtige Blitzableiter. Nicht? Und so hat sie ihren ganzen Frust bei dir abgelassen. Na gut, dann bist du mal ein Blitzableiter, wenn ihr das gut tut. Und die Frau ist krank. Die verhält sich ja ganz komisch. Die verhält sich jedenfalls nicht so, wie man von einer Ausbilderin es erwarten kann. Die ist krank. Jetzt wollen wir mal für sie beten, dass der Herr sie gesund macht. Und weißt du was? Also, sie wird ja noch viele Fehler machen bei deiner Ausbildung und die werden wir alle schön besprechen. Und dann werden wir mal daraus immer was lernen, wie man es richtig rum macht. Kannst du ja auch aus dem lernen, was einer verkehrt rum macht. Und zum Schluss wirst du allerhand wissen. Das kann man ja auch mal so rum machen. Gut, also, so ist es dann gelaufen, dass die Frau am Ende des Jahres in Tränen ausbrach und sagte, mein Sonnenschein geht weg. So kann sich das dann verändern. Und also, wenn da ein Lehrer ganz komisch ist und schwierig ist und unwirsch ist, segne ihn, hab ihn lieb, lass ihn nicht erschüttern. Und wenn man dann bei irgendeinem Lehrer oder Ausbilder mal unter vier Augen eine gute Anregung gibt, keine Kritik, sondern einen Korrekturvorschlag, dann wird er das womöglich annehmen, weil er weiß und erkennt und fühlt, dass man es gut mit ihm meint und nicht an seinem Stuhl sägt und nicht gegen ihn kämpft. So könnte man ein Stück vorankommen. Also die schwierigen Leute sind Schleifsteine für uns, mit denen der Herr an uns arbeitet und wirkt, dass wir Jesus ähnlicher werden. Vers 2, Gebet für die Könige und für alle Obrigkeit. Wer war der oberste König zur Zeit des Paulus? Das war der Nero. Das war nun ein ausgesprochenes Scheusal. Der große Kaiser hat seine Mutter, seine Frau, seinen Halbbruder ermorden lassen, mit den Christen entsprechend umgegangen. Damalige Amtsnotiz, auf Betreiben des Christus erzeugen sie beständig Unruhe, die Christen. Und so hat man sie verfolgt und getötet. Na nu, wo sie doch für ein stilles und ruhiges Leben sind. Was haben sie denn dem Kaiser bloß getan? Ja, sie wollten ihn nicht anbeten und wollten die Götzen der Römer nicht anbeten. Und das war Grund genug, sie zu verfolgen. Sie wussten, Römer 13, Vers 1, es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet. Unser Gott lässt die Herren dieser Welt durch Kriege, Putsche, Revolutionen und manchmal auch durch rechtsstaatliche Wahlen an die Spitze kommen. Er verordnet. Jetzt stehen ja wieder viele Wahlen an, nicht? Und da können die Christen in Ruhe bleiben und sich nicht in politische Diskussionen verwickeln. Sie können davon ausgehen, es kommt ohnehin der oben dran, den Gott verordnet. Auf welche Weise auch immer. Für die Obrigkeiten zu beten, ist Gottes Wille schon im Alten Testament. Jeremia 29, Vers 7 heißt es, sucht der Stadt Bestes, betet für sie. Und zur Zeit des Jeremia handelt es sich um Babylon, ganz nah bei Bagdad gelegen. Daniel war einer der dorthin von Nebukadnezar verschleppten Juden. Er war ein treuer Beter. Er war ein treuer Beter. Auch für die Obrigkeit natürlich. Und was geschieht? Erstaunliches. Nachzulesen in Daniel 2, Vers 47. Nebukadnezar, Götzendiener, Gewaltherrscher, Zerstörer Jerusalems und des Salomonischen Tempels, der bricht zusammen und bekennt, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Das sagt dieser entsetzliche Mensch. Die Frucht des Gebets. Ja, das war in der Antike, sagen dann manche. Das ist ja lange her, das gibt's nicht mehr. Ja, na, denkt doch mal, wie einer von der Idee der Weltrevolution umkippt zur Perestroika. Der Gorbatschow. Was ist in sein Herz gefahren? Ich denke, dass auch die Christen in Russland insbesondere im Sowjetreich viel gebetet haben für die Obrigkeit. Und der Herr hat Gnade gegeben. Der Mann ist umgefallen. Und alles wurde anders. Also das gibt's. Wie betet man für gottfeindliche Obrigkeiten? Wie? Wie? Darauf kommt's ja an. Viele wiedergeborene Christen haben ahnungslos für Adolf Hitler gebetet, auf eine falsche Weise. Herr Jesus, segne unseren Führer, lass uns ihm alles wohl gelingen. Wenn er dann gesiegt hat, werden wir ein ruhiges und stilles Leben haben. Haben viele gebetet. Wiedergeborene Christen haben so gebetet. Sie interessierten sich nicht für Politik, sie lasen die Bibel nicht gründlich, sie nahmen nicht zur Kenntnis, dass jeder untergeht, der sich an den Juden vergreift. Sie hatten bloß sein Buch Mein Kampf lesen brauchen, ein Kapitel über die Juden. Konnten sie genau wissen, was kommt, nämlich der Untergang. Denn wer die Juden angreift, der kann gleich seinen eigenen Augapfel angreifen. Daniel betet für Nebukadnezar, wandle sein Herz. Und es hat wenige überzeugte Christen gegeben, die entsprechend gebetet haben, Herr, wandle das Herz von Adolf Hitler. Wandle sein Leben, dass er aufhört auf diesem Weg. Ja, sie baten und Gott hat ihr Gebet nicht erhört. Woran wir sehen, dass seine Gedanken oft nicht unsere sind. Er ist der Herr, sein Wille geschehe. Jedenfalls beten Christen zu aller Zeit für alle Obrigkeit, überhaupt für alle Menschen, insbesondere natürlich für die Verfolger der Christen und der Juden. Ja, und während hier nun Europa sich zusammenschließt und von goldenen Zeiten träumt, gibt es eine neue Obrigkeit, mächtiger als Nebukadnezar, Nero und Hitler, einen neuen Prototyp des Antichristen, gegen den die mächtigsten Waffen nichts ausrichten, geschweige denn die Polizei, eine Obrigkeit, die durch ihr bloßes Wort Völker in Angst und Schrecken versetzt. Da gibt es einen Mann, er wirkt wie eine Nachahmung Jesu, wandelt schlicht gekleidet mit einem Stab in der Hand durch einsame Gegend, spricht mit ruhiger, eindringlicher Stimme im Namen Allahs, seines Gottes, Worte der Verachtung über die Christen und die Juden. Bin Laden und die vielen Bin Ladens in der Welt vertrauen ihrer heiligen Schrift, dem Koran. Da lesen wir in Sure 47, 4: Wenn ihr die Ungläubigen trefft, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel unter ihnen angerichtet habt. Diejenigen, die in Allahs Weg getötet werden, also in seiner Nachfolge, nimmer leitet er ihre Werke irre. Er wird sie leiten und ihr Herz in Frieden bringen. Einführen wird er sie ins Paradies. So liest das jeder Moslem in der Moschee. Wenn ein Moslem sicher sein will, ins Paradies zu kommen, dann muss er zum Märtyrer werden. Die einzige Möglichkeit, da Sicherheit zu haben, und es gibt genug Verzweifelte in der über 1 Milliarde Moslems, die mit gläubigem Entschluss den Himmel wählen. Da kann man sich nicht wundern, wenn treue Moslems sich mit möglichst vielen Juden, Christen und ungetreuen Moslems in die Luft sprengen und in Türme rasen, sollte es nach dieser noch schrecklichere Weltmacht geben? Das weiß ich nicht. Ich richte mich darauf ein, dass dies hier die letzte in Daniel 7, Vers 7 vorbereitete oder vorhergesagte Bestie ist. In 1. Johannes 2, Vers 18 heißt es: Kindlein, es ist die letzte Stunde, und wie ihr gehört habt, dass der Wiederchrist kommt, so sind nun viele Wiederchristen geworden. Und also für viele Christen in dieser Welt ist längst diese letzte Stunde, da brennen die Kirchen, da werden die Christen getötet. Wir sitzen hier wie im Zentrum eines Orkans, hier ist ganz still. Und das hat eine einlullende Wirkung, als wenn das normal wäre. Das ist völlig unnormal. Das Normale sehen wir im Fernsehen mit den Bildern aus der weiten Welt. Und wohl dem, der sich nicht einlullen lässt, sondern sich über folgende Punkte freut. Zweierlei kann Bin Laden und sein Anhang mit aller seiner Macht nicht. Er kann uns nicht von unserer Sünde erlösen. Und das ist das Hauptkapitel der Christen. Von ein befreites und gereinigtes Leben haben, dem wir dem Herrn begegnen können, und er soll sich da über uns freuen können. Er kann uns nicht von unserer Sünde erlösen, er hat mit seiner eigenen genug zu tun. Vers 5: Wir haben den einen Mittler. Und 1. Petrus 1, Vers 18: Wisset, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, sondern mit dem teuren Blut Christi. Es hat ja diesen Passionsfilm gegeben, erheblichen Streit, ob da zu viel Blut geflossen ist. Ja, von diesem Blutstrom am Kreuze Jesu Christi leben die Christen. Sein Blut gab er aus Liebe zu uns. Wie schrecklich muss unsere Sünde sein, dass da so viel Blut fließen musste. Das Blut des Gottes Sohnes. Ein zweites kann Bin Laden nicht. Er kann uns nicht das Leben nehmen. Der Mittler, Jesus Christus, spricht, Johannes 14, Vers 19: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Was ist mit den zigtausenden christlichen Märtyrern in unserer Zeit? Der Herr rüstet sie aus. Da haben wir ein schönes Wort von Corrie ten Boom, dem Engel der Mitgefangenen im KZ. Sie schreibt, als ich ein kleines Mädchen war, sagte ich zu meinem Vater, Papa, ich habe Angst, ich werde nicht stark genug sein, um ein Märtyrer zu werden. Da fragte mich mein Vater, sag mal, wann gebe ich dir das Fahrgeld, wenn du eine Reise machst? 3 Wochen früher? Nein, Papa, an dem Tag, an dem ich verreise. Genau, siehst du, deshalb gibt dir dein himmlischer Vater nicht heute die Kraft, Verfolgung zu ertragen, wenn dich niemand verfolgt und du diese Kraft gar nicht brauchst. In dem Augenblick, wo du für Jesus leiden musst, wird er dir die nötige Kraft geben. Später gab mir der Herr die Fahrkarte. Als ich leiden musste im KZ, strömte die Kraft. Nicht früher, nicht später. Er, unser Gott, gibt sie zur rechten Zeit. Einer unserer Missionare, der Johannes Schürer, den unsere Gemeinde seit vielen, vielen Jahren unterstützt hat, er hat in Haiti ein missionarisches Zentrum aufgebaut. Und jetzt vor ein paar Monaten erscheinen Banditen vor dem Zentrum und Geld oder Leben. Er sagt, Geld haben wir ja nicht. Und wir arbeiten für euer Volk. Und wenn das böse ist, dann erschießt mich. Murrend zogen sie wieder davon. Der Herr hat ihn bewahrt. Alltägliche Dinge heutzutage in dieser Welt. Ersten Thessalonicher 4 steht, mit welchem Geschehnis die Christen sich trösten sollen. Merkwürdigerweise steht dieser nächste wichtigste Termin der Christen nicht im Glaubensbekenntnis. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Wie geht's denn weiter? Von dort wird er kommen. Weiter. Zu richten die Lebendigen und die Toten. Und ich befürchte, dass viele Christen fatalerweise dieses Richten auf sich beziehen. Wo es doch deutlich heißt, wir werden nicht mehr gerichtet. Wir werden nicht mehr gerichtet. Warum? Weil der Herr das ganze Gericht auf sich gezogen hat, werden wir nicht mehr gerichtet. Wir werden zwar alle noch vor dem Richterstuhl Jesu erscheinen, aber da steht ein schönes Wort, das ist der Preisrichterstuhl im Griechischen, Bäma. Vor dem treten dann immer die Athleten an. Da werden die Eichenblattkränze verteilt, wie ihr es jetzt im Fernsehen sehen könnt. Das Bild nimmt der Paulus. Also, da wird nochmal geklärt in der himmlischen Herrlichkeit, wer Belohnung verdient, wer einen Siegeskranz bekommt. Aber es werden viele Christen da stehen und keinen kriegen. Die müssen sich dann schämen. Ein starker Anreiz für die Kinder Gottes, ihr Bestes zu geben, hier auf Erden. Denn nach ihrem Erdenwandel wird das mit den Belohnungen entschieden. Aber auch der Letzte, der hier auf dieser Erde als Christ nichts vollbracht hat, wenn er nur dem Herrn sein Herz geschenkt hat und an ihn sich klammert, er wird gerettet. Nicht? Also er kommt nicht in das Verdammungsgericht. Davon kann nicht die Rede sein. Ja, er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen. Was fehlt denn davor? Der wichtigste Termin fehlt im Glaubensbekenntnis, nämlich die Entrückung. Von dort wird er kommen, um uns zu entrücken, uns zu uns zu nehmen und uns dem Gericht zu entheben. Und später wird er kommen mit uns zum Gericht. Das wäre die richtige Art und Weise, sein Glauben zu bekennen. Also ihr müsst in Gedanken, wenn ihr das Glaubensbekenntnis spricht, immer sagen, da fehlt ja was. Entrückung. Herr, das ist der wichtigste Punkt. Oh, wie herrlich. Von Gericht ist bei uns nicht die Rede. Und darauf sollte einer sich so richtig konzentrieren. Darum wacht, denn ihr wisst nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Nicht? Da werden Leute schlafen, da werden Leute auf dem Felde sein und mit einmal schwupps sind sie weg. Es gibt Leute, die träumen gelegentlich, dass sie fliegen können, zu denen gehöre ich auch. Ein wunderbares Gefühl. Also ich kann mir das lebhaft vorstellen, ihm entgegengerückt werden in der Luft, mit ihm vereinigt zu werden, in das Reich Gottes überzugehen. Aufkleber am Auto eines Christen. Warnung, bei der Entrückung wird dieses Auto ohne Fahrer sein. Und ich mache immer wieder habe ja eine Menge Bibelarbeiten gehalten bei allen möglichen, in allen möglichen Gruppen der Evangelischen Allianz. Mir ist immer wieder aufgefallen, also der Gedanke, dass der Herr bald kommt, ist vielen Christen unsympathisch. Das sagen sie natürlich nicht so. Ja, ja, der Herr kommt bald, der Herr. Aber also wenn es dann so konkret wird, Menschenskinder, das sollte hier bald Schluss sein. Ja, was ist denn dann mit meinem, ich wollte doch noch bauen. Und wir wollten doch, für nächstes Jahr haben wir doch schon was geplant, da mal Leuka oder so. Also so schnell auch wieder nicht. So, und da kann ich nur sagen, also löse deine Wurzeln, löse deine Wurzeln. Du bist ja ein Fremdling auf dieser Erde, nicht? Wenn ich an die Ruth Marquardt denke. Ich denke, die ist mit dem Wurzellösen schon weit vorgeschritten. Die hat sich bereit gemacht, dem Herrn zu begegnen. Das ist ja dann die persönliche Entrückung erstmal im übertragenen Sinne, zu ihm zu gehen. Löse deine Wurzeln. Und lebe in der Vorfreude. Wird man viel mit den Problemen dieses alltäglichen Lebens sehr viel besser fertig, nicht? Also, wenn man nun sowieso schon bald in Urlaub geht und nun ist noch furchtbares Theater da im Betrieb, dann sagt sich jeder normale Werktätige, bloß nicht aufregen. Mensch, übermorgen bin ich sowieso hier erstmal weg. Und so ähnlich könnte man ja die Dinge hier im Alltag auch ansehen und sagen, wie ist das alles vorläufig? Der Herr kommt bald, alles Schnee von gestern. Und diese kurze Zeit, die wir hier auf dieser Erde sind, die werden wir hoffentlich zur Ehre Jesu verbringen. Und das Schönste kommt überhaupt, die Leiden dieser Welt fallen überhaupt nicht ins Gewicht gegenüber dem, was der Herr für uns bereitet hat. Also, wir sollten in der Vorfreude und in der Bereitschaft, ihn zu empfangen, leben jeden Tag. Kann ja heute passieren. Vielleicht kommen wir nicht mal mehr bis nach Hause.
Ich habe keine Aufkleber auf dem
Auto. Ja. Also, wir wollen nicht denken, ach, na ja, das war ja immer so und ist immer wieder mal schlimm gewesen und ist wieder besser geworden und lass uns mal die Sache vertagen. Nein. Wenn meine Frau mir eine Postkarte schreibt, komme an um 3 Bremer Hauptbahnhof. Die 3 kann ich nicht genau lesen. Ist das eine 3 oder eine 8? Naja, ach Mensch, um 3, das passt mir gar nicht. So früh gehe ich um 8, wenn ich sie liebe. Dann stehe ich mit Sicherheit um 3 da. Und so wollen wir lieber in der Frage, ob der Herr um 3 oder um 8 kommt, die 3 wählen und sagen, wir wollen uns bereithalten. Amen.